Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
In besinnlichen Tagen kommen wir jetzt zu einem sinnlichen Thema, zu den Farben. Dass Farben wichtig sind für unser Wohlbefinden, merken wir meistens, wenn sie fehlen. Zum Beispiel, wenn wir über einen besonders grauen und farblosen Tag klagen. Aber warum sind die Farben für uns überhaupt so bedeutsam? Dieser Frage ist der Philosoph Ludger Schwarte auf den Grund gegangen und hat dabei entdeckt, dass Farben nicht nur für unser Fühlen wichtig sind, sondern auch für unser Denken. Christian Berndt hat für uns mit ihm gesprochen.
Ob die Neandertaler gesprochen haben, wissen wir nicht. Aber sie haben bereits Farben hergestellt, um Höhlenwände zu bemalen. Am Anfang der Kulturentwicklung von Neandertaler und Homo sapiens steht Farbe.
Wenn man in so einer Höhle mal war, ich hatte mal das Glück, so eine Höhle zu besuchen, es gibt recht abstrakte Darstellungen dabei. Also die sehen aus wie Antennen. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass diejenigen, die diese Farbspuren aufgebracht haben, damit eine Wirklichkeit gestalten wollten und nicht nur etwas abbilden wollten, sondern es ist eine Form von Weltaneignung und gleichzeitig Gestaltung.
Damit zeigt sich, so Ludger Schwarte, was für ein wesentliches Merkmal der Weltwahrnehmung Farbe ist. Dieser Bedeutung geht der Philosoph in seinem neuen Buch Denken in Farbe nach, indem er Malerei als Kulturtechnik untersucht.
Also meine Frage war, was erkenne ich von der Welt, indem ich sie färbe?
Das heißt, Schwarte will nicht Kunstwerke anhand ihrer Farbigkeit erklären, sondern aufzeigen, dass die Gestaltung von Wirklichkeit in der Malerei vom Vorgang des Färbens abhängt. Das Bild entstehe erst durch die Interaktion der Farben auf der Leinwand, nicht im Kopf des Malers. Wie sehr wir die Welt durch Färben erschließen, beschrieb anschaulich Walter Benjamin.
Der sich interessiert für die Tatsache, dass Kinder anfangen, die Welt zu entdecken und die Fantasie auszubilden, indem sie schmieren, klecksen, mit Farbe hantieren. Die verstehen etwas über ihr eigenes Denken und über die Welt, indem sie das tun. Und das geht nicht nur Kindern so überall auf der Welt, sondern es ging auch der ganzen Menschheit so an unterschiedlichen Stellen.
Färben sei Erkenntnistheorie und in der Malerei entfalte sich diese Suche in ihrer experimentellsten Form. Trotzdem habe die abendländische Philosophie die Farbe lange wenig beachtet.
Es gibt natürlich durch die Philosophiegeschichte immer wieder, angefangen von Platon und Aristoteles, Bemerkungen über Farben. Und es gibt eine große Debatte über die Natur der Farben, die aber weitgehend mit wenigen Ausnahmen immer davon ausgeht, Banane gelb, Tomate rot, dass also Gegenstände bestimmte Farben haben, dass die quasi sekundäre Eigenschaften von bestimmten Gegenständen sind.
Zumeist wurde ignoriert, wie sehr unsere Wahrnehmung von Gegenständen durch Farbe bestimmt ist. Stattdessen wurde die Form ins Zentrum gerückt.
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man Wirklichkeit und Körperliches seit Platon und Aristoteles für dasjenige hielt, was es sozusagen auszustreichen galt, um zum Geistigen und damit zum Wesentlichen zu kommen. Und Farbe und Körperlichkeit hängen eben eng zusammen.
Prägend wirkte auch das Diktum von Descartes, dass die Zeichnung und nicht die Farbe das Entscheidende eines Bildes sei. Trotzdem weichte in der Neuzeit dieses Dogma vom Vorrang der Form langsam auf. Diderot erklärte, dass erst die Farbe Leben in ein Bild bringe und Maler wie Vermeer begannen, der Farbe Autonomie zuzugestehen. In seinem Bild Die Spitzenklöpplerin von 1670 sieht man rote Fäden wie Blut aus einem Kissen laufen und regelrecht aus dem Bild ragen.
Die Tatsache, dass Maler, die diese Farbe so stark betonen, eben die Plastizität der Farbe, die Tatsache, dass es getrocknet ist, dass es nicht flach ist, dass all das betont wird in den Gemälden, das ist natürlich faszinierend.
Die Gemachtheit des Bildes rückte in den Vordergrund und damit die Farbe in ihrer Substanz. Hegel nannte die Färbung die eigentliche Aufgabe der Malerei, in ihr komme die Subjektivität der Künstlerseele zum Ausdruck. Der Impressionismus emanzipierte die Farbe endgültig.
Da ist einer der wichtigsten Momente wohl derjenige, wo man anfängt, Farbe anders zu verwenden, kontrastiv zu malen. Also, dass ich jetzt nicht eine Zitrone gelb male, sondern pink. Und dass ich nicht die passende, nicht die durch die Wirklichkeit vorgegebene Farbe verwende, sondern dasselbe versuche zu evozieren, aber mit einer anderen Farbe.
Die Wirklichkeit wird auf neue Weise interpretierbar. Die Malerei bricht Stereotype auf.
Deleuze hat gerade darin die Aufgabe der Malerei gesehen. Er sagt, der Anfang der Malerei ist nicht die weiße Fläche, sondern ist das Klischee. Und die Zerstörung von Klischees ist die Aufgabe der Malerei.
Zentrales Moment sei dabei die Farbe, deren Ambivalenz in der modernen Malerei zu neuer Sichtbarkeit komme.
Man kann von Farben nicht im Singular und nicht von der Identität ausdenken, sondern die sind immer Übergang, Nuance. Und das hat letztlich natürlich auch Bedeutung für hauptfarbenbezogenen Rassismus, den wir in unseren Tagen immer noch erleben. Es gibt keine Farbe, die nicht gleichzeitig eine andere Farbe wäre.
Der Impressionist Cézanne ließ einzelne Farben durch Schattierungen zu einer Art vielstimmiger Sinfonie werden und betonte bewusst die Farbschichtungen des Gemäldes. Damit ließ er Ahnungen einer dahinterliegenden Tiefe hindurchschimmern, vergleichbar der Oberfläche eines Teiches. Das hat der Malerei neue Möglichkeiten eröffnet, bis hin zu Gerhard Richter, der so einen Zugang fand, sich künstlerisch mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Richter wollte dem entgegenwirken, was Claude Lanzmann zu Fotografien über die Shoah gesagt hat. Sie würden den Betrachter vom Grauen abschirmen, statt ihn zum Hinsehen zu zwingen. Richter hat Fotos von Holocaust-Opfern übermalt, sodass die Ermordeten nur erahnt werden und wie in einer Art Requiem gerade dadurch Präsenz gewinnen. Farbe wird zur existenziellen Erfahrung. Wie sehr sie unseren Bezug zur Wirklichkeit prägt, beschreibt Ludger Schwartes Buch anschaulich. Man kann sich vorstellen, warum Höhlenmenschen Farbe nutzten, um ihre oft feindliche Umgebung nicht nur zu begreifen, sondern auch zu verwandeln.